Liebe Geschwister, liebe Festgemeinde, ja, im Grunde war im Bibelgespräch schon alles gesagt. Ich könnte eigentlich Amen sagen. Ich habe nun diesen Spruch leider nicht mehr vollständig drauf. Es ist mir beim Gespräch eingefallen, auch vergessen, von wem es war. Jedenfalls jetzt sporadisch und nicht ganz vollständig. Dieser Satz: Das Wort ist mein Schwert und das Wort beschwert mich. Das Wort ist fest und das Wort ist lose. Das Wort ist mein Los und das Wort ist mein Fest. Aus diesem Wort jetzt ein Beispiel, und zwar Psalm 8. Ich lese von Vers 2. Weil wir nicht vorhaben, dieses Lied zu singen. Der Hinweis für den Chorleiter, den verkneifen wir uns. Wir lesen Psalm 8 von Vers 2. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Ja, du zeigst deine Hoheit am Himmel. Aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge hast du eine Macht zugerichtet, um deiner Feinde willen, dass du vertilgest den Feind und den Rachgierigen. Wenn ich sehe die Himmel, deiner Finger Werk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk. Alles hast du unter seine Füße getan, Schafe und Rinder allzumal. Dazu auch die wilden Tiere, die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer und alles, was die Meere durchzieht. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist sein Name in allen Landen. Ich versuche, diesen Text ein wenig nachzuspüren, wobei ich immer weiß, dass der Text immer noch mehr sagt und immer wichtiger ist als das Selbsterdachte dazu. Ich habe diesen Psalm mal unter einen Satz gestellt und versuche, nach diesem Satz vorzugehen. Wie groß bist du? Wie groß bist du? Einmal mit Fragezeichen versehen und einmal mit Ausrufezeichen. Das Fragezeichen würde heißen: Wir forschen, wir erkunden, wir lernen. Wir nehmen immer mehr zu in unserer Erfahrung. Das Ausrufezeichen: Wie groß bist du? Wäre das Staunen. Wie groß bist du? Und dann wäre die Frage: Ja, was ist denn wirklich Größe? Und letztlich, und damit würde ich dann anfangen: Ja, wer ist denn mit du gemeint? Wie groß bist du? Sagt der eine: Ist doch klar, das Zentrale muss im Zentrum stehen, in der Mitte des Psalms steht: Was ist der Mensch? Es geht in der Bibel um den Menschen. Es geht nicht um die Engel, es geht nicht um Aliens, es geht nicht um eventuelle Bewohner in einer etwaigen Parallelerde. Es geht um den Menschen, es geht in der Bibel, es geht in diesem Psalm um mich. Es geht um die Frage: Wo komme ich her? Die Frage: Wo gehe ich hin? Die Frage: Was ist der Sinn? Oder wie mein Nachbar sagen würde: Was soll denn das ganze Theater? Und darauf sagt die Bibel, so sagt der eine, geht es hier um den Menschen. Oder wie Kästner es ausgedrückt hat: Wir haben es schwer, sagt er, wir haben es schwer, denn wir wissen nur ungefähr, woher. Dagegen die Frommen wissen sogar, wohin wir kommen. Wer glaubt, weiß mehr. Und das ist mir völlig schnurz, ob der das ironisch meint oder ob er einen tieferen Sinn drin sieht. Wer glaubt, weiß mehr, nicht in besserwisserischer Weise, sondern im Wissen, wie Johannes Rau sagte: Glauben heißt Wissen, was trägt. Glauben heißt Wissen, was trägt. Bundespräsident Rau. Da geht es um Menschen. Und manchmal habe ich so den Eindruck, das war auch im Gespräch so ein bisschen angedeutet, stehen wir als gläubige Menschen in der Gefahr, betriebsblind zu werden. Ja, dass wir in den Wald gehen und den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Manch einer geht auch in den Wald und sieht nur Brennholz. Und da ist es manchmal gut, wenn einer von draußen drauf sieht, wenn jemand, der nicht gläubig ist, eine hohe Meinung von der Bibel hat. Das hat mich schon immer interessiert. Karl Liebknecht, Sozialist, Atheist. Die Bibel ist das Buch der Bücher, sagt er. Man findet dort keine Moralpaukerei, sondern man findet Anschauungsunterricht an Menschen, von Menschen an Lebenskraft und Schwäche. Anschauungsunterricht in der Bibel für uns. Manches ist Vorbild, manches ist nur Abbild. Manches sagt, nimm dir das zum Vorbild, folge dem nach. Und manches sagt, so bist du Mensch. Versuch es doch bitte anders. Bei manchen Texten ist das klar, bei manchen nicht so ganz. Da gibt es unterschiedliche Auffassungen. Deswegen müssen wir gucken, was ist hier wirklich für uns Menschen da? Was hilft uns, was fördert uns? Ja? Was stellt uns in Frage, aber was gibt uns auch Antwort und was steht hinter uns? Dieser Karl Liebknecht hat ja dann noch etwas gesagt und da folge ich ihm nicht. Ich bin ja kein Knecht vom Liebknecht. Der sagt, er müsste die Religion rausnehmen, also Gott rausnehmen und dann würde man richtig zu Menschen kommen. Und da sagt der andere, das stimmt nicht, in diesem Psalm geht es nicht im Wesentlichen um den Menschen. Was im Zentrum steht, muss nicht das Zentrale sein. Wir sprechen auch vom A und O. Was fängt an? Was ist der Schluss des Psalms? Was ist die Quintessenz? Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Steht am Anfang und am Ende. Darum geht's, nicht um den Menschen, es geht um Gott. Es kommt ein Rätsel, das einigen bekannt ist. Einige mögen keine Rätsel, die bitte ich jetzt so anderthalb Minuten wegzuhören. Und es ist nicht despektierlich, auch wenn das ein bisschen eigenartig klingt. Aber ist ja bei der Werbung, da muss die Stimme so knarzig sein und so richtig daneben gehen, dann prägt man sich das besser ein. Vielleicht ist das so ein Stück Werbung, die daneben geht, damit man sich das Wesentliche merkt. Ich hoffe es. Also drei Aussagen. Immer dieselbe Antwort dafür. Vorausgeschickt sei Folgendes, ein Theologe ist da kläglich gescheitert. Dein Kind hat das sofort erkannt. Ich hoffe, ihr werdet wie die Kinder. Es ist größer als Gott. Die Toten essen es. Und wenn es die Lebenden essen, sterben sie. Sagt der Theologe, das Universum. Und ich sage, ist der Tisch größer als der Tischler? Gift, wenn die Lebenden Gift, ist denn Gift größer als Gott? Die Antwort muss in jedem Fall gleich sein. Und die Antwort heißt, ich habe es gehört, auch wenn es leise war, ich habe es gehört. Die Antwort heißt nichts. Es ist größer als Gott, nichts ist größer als Gott. Die Toten essen es, die Toten essen nichts. Und wenn es die Lebenden essen, sterben sie. Und wenn die Lebenden nichts essen, sterben. Nichts ist größer als Gott. Der Blick in diesem Psalm geht zum Nachthimmel. Wenn ich sehe die Sterne, den Mond, alles, was du geschaffen hast. Die Größe des Universums. Da muss ich dran denken, vielleicht ist der eine oder andere noch unter uns, der sich erinnern kann. Wir hatten damals Bruder Knoll, Vater Knoll und ich, wir haben Professor Wattenberg aufgesucht, der sein Buch geschrieben hat, Gestirnter Himmel über mir, wo er seinen Glauben bekennt und sagt, dass er täglich betet, deswegen gab es auch keine zweite Auflage. Der fromme Union Verlag hat sich quergestellt, es gäbe angeblich keine Nachfrage und das stimmte absolut nicht, wie Wattenberg mir mitteilte. Wir haben ihn besucht und er war auch hier und ist für mich überhaupt nicht verwunderlich, dass einer, der sich mit der Sternenwelt beschäftigt, dass der bescheiden wird, dass er klein wird, dass er staunen kann, dass er gläubig wird. Das wundert mich eigentlich gar nicht. Ja, eine Zahl nur oder zwei, deren zwei. Die Größe des Universums, wenn das Universum so groß ist und auch Gott größer, dann dann kommen wir davor, dass wir sagen, wir können die Größe Gottes gar nicht fassen. Also wenn wir mit Lichtgeschwindigkeit durch unser Milchstraßensystem fliegen könnten, also mit 300.000 Kilometer pro Sekunde, brauchten wir 100.000 Jahre, um durchzukommen. Und von unserer Milchstraße gibt es mehr als 200 Milliarden. Ich glaube, ihr Lieben, wir machen uns Gott manchmal sehr klein. Ja. Wie groß er ist, das können wir nicht fassen, oder? Könnt ihr das verstehen? Ich nicht. Deswegen dieses Fragezeichen, dieses Studieren. Und jedes neue Buch, das ich darüber lese, da wird die Zahl größer. Man sagt, das ist nur 10%, was wir eigentlich erfassen können. Wenn die schwarze Materie noch dazu, die dunkle Materie, die schwarzen Löcher, das ist nur ein Vielfaches von dem. Unglaublich, diese Größe. Und dahinter wird auch klar, je mehr wir wissen, umso mehr staunen wir. Halbwissen bläht auf, Wissen baut auf. Je mehr wir wissen, umso mehr erkennen wir, wie wenig wir eigentlich schon wissen. Und wir staunen. Es ist so, als wenn wir in einen Raum treten mit 7 Türen. Wir gehen durch eine Tür und kommen wieder in einen Raum mit 7 Türen. Je mehr wir wissen, umso mehr lernen wir, wie wenig wir eigentlich verstehen. Und manchmal ist es ja nur mit der Maus, da stellen Kinder Fragen, da stehen dann Nobelpreisträger Kopf, um die zu beantworten. Ja. Wie groß bist du? Wie groß bist du? Also These, es geht um den Menschen, Antithese, es geht um Gott, die Synthese, es geht um den Menschen in Beziehung zu Gott. Der Mensch stammt nicht vom Affen ab, viel schlimmer. Der Mensch stammt von der Erde ab. Wenn wir als Kinder im Modder gespielt haben, sagten wir dazu Eierpampe. Der Mensch stammt vom Eierpampe ab. Erdenkloß und Ebenbild. Wie passt das zusammen? Hier steht ein Wort, gemacht. Im Deutschen kann das perfekt sein, aber auch Partizip. Wie nehmen wir beides zusammen? Indem Gott uns gemacht hat, partizipieren, also nehmen wir Anteil an der Perfektion Gottes. Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Was ist der Mensch? Nietzsche sagt, der Mensch, eine kleine, überspannte Tierart, die ihre Zeit hat. Sophokles, vieles Gewaltige lebt und nichts ist gewaltiger als der Mensch. Ja, was denn nun? Was ist nun gewaltig? Worin zeigt sich die Größe? Kalaschnikow soll im Alter gesagt haben, ich hätte besser einen Rasenmäher erfinden sollen. Groß, berühmt. Wofür? Wo das nebeneinander steht, das Staunen, was der Mensch kann. Vielleicht kennt ihr diese Geschichte, Yehudi Menuhin, 12 Jahre oder war er schon 13, der Vater hat ja geschummelt mit dem Alter, spielt in Berlin, die drei großen B. Bach, Beethoven, Brahms. Und alle haben gesagt, das geht nicht, ein 12-Jähriger kann das nicht, obwohl er es in Amerika schon gespielt hat. Und er spielt das und dann passiert Folgendes. Die Leute toben, die springen alle auf. Albert Einstein stürzt hinter den Vorhang, umarmt Yehudi Menuhin und sagt, und jetzt gibt es 2 Versionen. Eine sagt, jetzt weiß ich, dass es einen Gott im Himmel gibt. Und der andere Satz ist, jetzt weiß ich, dass Gott immer noch arbeitet. Beide finde ich schon sehr bemerkenswert. Die Größe Gottes, die wenig niedrig, diese Ermächtigung, dieses Hinfällige, und diese Erhabenheit, das haben wir beides in uns. Ja. Wie es eine Kollegin mal im Andachtszettel geschrieben hat, da zuckte ich zusammen, Goldstück und Miststück hat sie geschrieben. Ich dachte, oh ja, das aus deinem Mund, aber ist das nicht so? Kennen wir doch auch beides in uns. Und jetzt die Frage, ja, was ist wahre Größe? Kalaschnikow hat das schon so ein bisschen angedeutet. Da habe ich unvorsichtigerweise einmal in einer kleinen Gemeinde gesagt, muss immer aufpassen, was man sagt, es wird manchmal zugehört. Aber ich habe gesagt, mein Vater ist kleiner als ich. Darauf kamen die, die erschrockene Antwort einer Schwester: Was, noch kleiner? Naja, und dann kommt dann dieser Satz, den kennt er ja auch. Das habe ich gesagt, mein Vater hat mir immer gedroht: Junge, wenn du groß bist, musst du arbeiten. Ja. Oder so wie der Oskar Mazzarat, ja, einer Blechtrommel, der mit 4 Jahren gesagt hat: Ich habe die Nase voll vor den Erwachsenen, ich gebe es auf, ich wachse nicht mehr. Ja, ja, ja. Ja, ich groß bin, muss ich arbeiten. Ja, ein Leben lang Urlaub gehabt, sehr schön. Wahre Größe. Man soll nicht immer nach diesen extremen Beispielen gucken und extreme Beispiele bringen, hat man uns beigebracht. Nicht auf extreme Extremitäten gucken. Aber die Geschichte sage ich jetzt nur eines Satzes wegen. Und zwar Robert Wetlow, 4 Jahre vor meiner Geburt gestorben, konnte ihn leider nicht sprechen. Mit 8 Jahren war er größer als sein Vater, der war 1,80 Meter. Er wurde nur 22 Jahre alt, hatte gegen Ende seines Lebens Schuhgröße 76. Knappen halber Meter. Und maß 2,72 Meter. Das war kein Segen für ihn. Er wurde gemobbt, er wurde geärgert, er wurde gehänselt. Er musste ein Schweinegeld ausgeben, um einen vernünftigen Anzug zu haben. Wenn er im Hotel war, musste er 3 Betten haben. Extra in der Universität, ein extra Tisch und Stuhl für ihn, war alles kein Segen. Und Kinder traten ihm ans Schienbein, weil sie prüfen wollten, ob er auf Stelzen geht. Und dann hat einer ihn gefragt: Herr Wetlow, man geht so garstig mit Ihnen um. Wie kommt das, dass Sie immer so herzlich sind, so Menschen zugewandt, so freundlich? Und jetzt kommt der Satz, könnte man ihn küssen. Da sagte Wetlow: Da stehe ich drüber. Die Größe maß ich nicht in Zentimetern und nicht in Lichtjahren, sondern die Größe zeigte sich in der Einstellung. Wie groß ist Gott? Unvorstellbar. Und jetzt kommt's. Es wird der Blick vom Himmelszelt zum Himmelbett, nein, zur Wiege gelenkt. Aus dem Munde der kleinen Kinder und Säuglinge hast du eine Macht zubereitet, um deiner Feinde willen. Gott braucht keine Machtmenschen, keine Rambos, um seine Macht zu zeigen. Gott macht sich klein. Darin zeigt sich seine Größe. Im Lied 59, es beginnt mit: Herr, du bist mächtig. Und dann der Refrain: Ich habe es nicht singen lassen, weil ich mit der Melodie nicht klarkomme und wollte es keinem anderen anbieten, wo ich selber nicht klarkomme. Im Refrain heißt es: Großer Gott, hast dich klein gemacht. Da sind 2 Kinder am Mikroskop. Sie beobachten einen Wassertropfen, Heuaufguss gemacht. Und jetzt sehen sie, wie ein Einzeller das andere Einzellertierchen verschlucken will. Da wird der Junge böse und sagt: Jetzt stelle ich meinen Daumen und werde diesem bösen Tierchen ein Ende bereiten. Und sagt der andere: Vorsicht, wenn du das machst, dann vernichtest du nicht nur den Angreifer, sondern die Welt des Wassertropfens. Die Bibel sagt, dass die Welt wie ein Wassertropfen am Eimer ist. Würde Gott seinen Daumen nehmen, wäre unsere Welt im Eimer. Und da sagte der eine Junge: Man müsste sich so klein machen wie dieses Tierchen, dann könnte man dem Tierchen helfen. Ihr Lieben, das hat Gott gemacht. Und so kommt der Blick vom Kinderbett zur Krippe. Denn der Hebräerbrief sieht in dem Menschen, der hier ist, beschrieben wird, letztlich Christus. Und wir dürfen den Menschen von Christus her sehen. Dieser Gedanke, dass Gott sich klein macht, ist in der jüdischen Mystik ein fester Begriff. Also eine Bekannte hat ihre Freunde Rabbiner in Kanada gefragt und die wussten sofort Bescheid. Ich zeig's mal. Man sehen kann, der Begriff ist Zimsum. Ich weiß nicht, ob der euch schon mal begegnet ist. Zimsum, das ist der Begriff. Ein Professor aus Potsdam hat darüber dieses Werk geschrieben. Zimsum heißt, Gott reduziert sich. Es geht um den Begriff vor der Schöpfung der Welt. Gott, der alles in allem ist, macht sich bewusst klein, reduziert sich, damit Platz für die Schöpfung wird. Am deutlichsten wird das ja in Christus, dass Gott kleiner. Aber das ist von Anfang an das Prinzip. Das zieht sich durch Pädagogik, durch Kunst, Musik von diesem Begriff Zimsum geprägt. Wahnsinn. Gott macht sich klein. Im Ratzeburger Dom gibt es ein Relief. Da sieht man einen Bienenkorb und darunter steht dann lateinisch der Text: Gott im Kleinsten, der Größte. Deus in minimis maximus. Gott im Kleinsten, der Größte. Da machen wir einen Besuch zu einer Gruppe aus der Gemeinde in Bad Münstereifel und kommen da in eine Kirche. Und da hat tatsächlich der Meister, der Glaskünstler, nicht die Welt dargestellt, die Schöpfung, sondern das Kleinste. Da hat er ein Teilchen genommen, hat das 440.000 Mal vergrößert, damit man das überhaupt sehen kann, und hat lauter solche kleinen Dinge da gemacht. Also das Myelin-Mediziner werden damit was anfangen können. Ohne Myelin würde nichts im Körper passieren. Also der Kontakt von der Nervenzelle hin zu den Organen wird beschleunigt, wird gefördert. Myelin. Gott im Kleinsten, der Größte. Das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Die Größe Gottes zeigt sich nicht, indem er Muskeln mit den Muskeln spielt, sondern sich um das Kleinste kümmert. Und da habe ich jetzt nur noch zwei Fragen. Ja, was heißt das nun für mich? Wo ist denn da der praktische Nährwert? Zwei Antworten. Das erste, das Kinderlied: Ein kleiner Spatz zur Erde fällt und Gott entgeht das nicht. Wenn er die Vögelein so liebt, weiß ich, er liebt auch mich. Wenn Gott sich so um das Kleine kümmert, Gott ist nicht pingelig, aber präzise. Er ist sehr genau, wenn es darum geht, uns zu retten. Und sehr großzügig, wenn wir Mist bauen und holt uns ab. Er kümmert sich um das Kleine. Das ist eine, könnte man sagen, naja, gut, großer Gott, jetzt hat er sich klein gemacht, naja. Gott ein gerne klein und ich bleibe ein gerne groß. Dann wäre die zweite Antwort auch ein Liedtext. Was ist klein und was ist groß? Was leuchtet und was blendet bloß, heißt es im Refrain. Und in den Strophen: Lass deine großen Sprünge, tu einen kleinen Schritt, wenn nur die Richtung stimmt, erreichst du viel damit. Lass deine großen Gesten, wo Not ist, pack mit an, schon eine kleine Hand den Schwachen helfen kann. Lass deine großen Sprüche, sag das, was richtig ist. Dein kleines Wort hat Wert, wenn du nur ehrlich bist. Was ist klein und was ist groß? Was leuchtet und was blendet bloß? Auch das größte Feuerwerk kann er nur verglühen. In der winzigsten Oase lässt Gott Blumen blühen. Und wem das zu poetisch war, sage ich es mit Albert Schweitzer prosaisch: Das Wenige, was du tun kannst, ist viel. Gott segne uns. Amen.